Der Multimilliardär und Anführer der Hamas ist tot, ebenso wie einer der obersten militärischen Befehlshaber der Hisbollah, auf den die Vereinigten Staaten ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar ausgesetzt hatten. Es ist ein großer Sieg für Israel und ein ziemlich großer Rückschlag für den Iran, aber bedeutet das den Dritten Weltkrieg? In der Zwischenzeit bleiben Irans Freunde in Venezuela an der Macht, nachdem sie eine Wahl manipuliert haben. Migranten werden weiterhin in den Vereinigten Staaten willkommen geheißen, während sie in Großbritannien Unruhen provozieren. Und Russland trainiert seine Truppen für den Einsatz von Atomwaffen auf dem Schlachtfeld. All dies und noch viel mehr erfahren Sie heute in Trumpet World. Der neue iranische Präsident wurde diese Woche in sein Amt eingeführt, was bedeutete, dass viele der iranischen Terroristen nach Teheran reisten, um sich zu treffen, sich zu amüsieren, den Tod Amerikas zu skandieren. Aber die Amtseinführung bot Israel die Gelegenheit, jemanden auszuschalten, der ganz oben auf ihrer Abschussliste steht. Mehr darüber erfahren wir von unserem Nahostkorrespondenten Mihailo Cekic. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja. Ismail Haniya, der Vorsitzende des Politbüros der Hamas, also das, was einem physischen Führer am nächsten kommt, wurde am Morgen des 31. Juli in einem Hotelzimmer in Teheran zusammen mit einem seiner Leibwächter ermordet. Er war, wie Sie erwähnten, bei der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian anwesend. Er war nicht der einzige ausländische Repräsentant einer terroristischen Gruppe, aber er wurde abgeführt. Das war für viele Menschen, auch für die Iraner, ein Schock. Sie haben sogar seine Beerdigung im Iran abgehalten, anstatt ihn irgendwie ins Westjordanland zu überführen oder so etwas in der Art, was zeigt, wie sehr sie seine Freundschaft und natürlich die Unterstützung der Hamas schätzten. Wie viel Einfluss dies vor Ort für die Hamas, für die israelische Hamas-Abteilung bedeutet, bleibt abzuwarten. Es gibt viele Spekulationen darüber, wie viel Kontrolle er tatsächlich über Yahya Sinwar und all die Jungs in Gaza hatte. Aber zumindest im Moment ist die Hamas im Wesentlichen kopflos.
Ja, das ist ein ziemlicher Coup, wenn man davon ausgeht, dass es Israel ist. Ich meine, Sie haben vorhin gesagt, dass die Hamas nicht behauptet hat, dass sie das getan hat, aber das tut sie auch nicht immer. Aber wenn es so ist, dann scheint es ein großer Geheimdienst-Coup für Israel zu sein, jemanden mit dieser Führungsqualität auszuschalten. Ich meine, wenn ich ein Terroristenführer wäre, würde ich es mir zweimal überlegen, bevor ich jetzt den Iran besuche.
Oh, auf jeden Fall. Und ich meine, Israel hat den Iran schon eine ganze Weile nicht mehr infiltriert. Vor ein paar Jahren wurde ein wirklich berühmter, wichtiger Atomwissenschaftler von Attentätern auf einem Motorrad niedergemäht. Israel hat also seine Finger im Iran. Aber dass jemand, wie Sie sagten, von diesem Kaliber ist, jemand, den Sie seit langem jagen und den der Ayatollah offensichtlich sehr schätzt, ist ziemlich bemerkenswert. Chania und einige seiner anderen Kumpane haben in der Vergangenheit in Katar gelebt. Katar ist zwar nicht das israelfreundlichste Land, aber Israel hat der dortigen Führung versprochen, keine dieser Persönlichkeiten zu ermorden, solange sie sich auf katarischem Boden befinden. Und Teheran befindet sich nicht auf katarischem Boden.
Ja, das ist jetzt die große Frage. Was wird der Iran tun? Ich denke, es gibt eine interessante Lektion für die internationale Diplomatie, denn der Iran drängt, er ist sehr aufdringlich. Er schubst jeden herum, wann immer er kann, aber man muss ihm Paroli bieten. Wenn man ihm die Stirn bietet, scheint es oft so zu sein, dass er ein wenig zurückweicht. Ich meine, das haben wir bei Donald Trump gesehen, der dem Iran sehr effektiv begegnete, indem er Qassem Soleimani tötete. Und der Iran war für den Rest seiner Amtszeit ziemlich ruhig. Und das erinnert mich an diese Aussage in dem Büchlein Der König des Südens von Posaune-Chefredakteur Gerald Fleury, in dem es heißt, dass Supermächte in dieser bösen, kriegerischen Welt nicht überleben können, wenn sie nicht den Willen haben, lange und harte Kriege zu führen. Dies ist die reale Welt, in der wir leben. Fantasien werden diese Realität nicht ändern. Wenn man den Willen hat, jemanden wie den Iran so zu konfrontieren, wie es Israel tut, dann funktioniert das oft. Israel hat unter Netanyahu in gewissem Maße gezeigt, dass es sich wehrt, wenn man für sich selbst eintritt. Und sie können verstehen, warum so viele Menschen ihn loswerden wollen, denn er zeigt der Welt, wie man dem Bösen die Stirn bieten kann. Ich denke, sein Beispiel ist eine deutliche Rüge für die Vereinigten Staaten. Und vielleicht sehen Sie das noch mehr in diesem zweiten Attentat, auf das Sie angespielt haben, denn Haniyeh war nicht der einzige Anführer, der diese Woche getötet wurde. Israel hat es auf einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur in Beirut abgesehen. Ein Mann, hinter dem die USA seit Jahren her sind und der sogar ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar für Informationen über seinen Aufenthaltsort ausgesetzt hat. Was können Sie uns über ihn sagen?
Ja, ich glaube, Sie beziehen sich auf Fuad Shukra, der, wie er erwähnte, in einem Vorort von Beirut ermordet wurde. Er ist ein langjähriges Mitglied der Hisbollah. Er kämpft seit 1982 gegen Israel, das heißt, bevor die Hamas überhaupt gegründet wurde. Ich glaube, es war das Jahr 1987. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er hat einen US-Stützpunkt im Libanon angegriffen, als dort eine Krise herrschte und mehr internationale Akteure vor Ort waren. Dabei wurden, glaube ich, etwa 45 Menschen getötet. Er ist ein langjähriger Insider der Hisbollah. Er wird als die rechte Hand von Generalsekretär Hassan Nasrallah bezeichnet. Benjamin Netanyahu nannte ihn in einer Rede am Mittwochabend den Stabschef der Hisbollah. Der Grund dafür, dass man ihn aus dem Verkehr zog, war ein Terroranschlag, für den ihn Israel am vergangenen Samstag verantwortlich machte. Die Hisbollah hatte einen zivilen Fußballplatz angegriffen, bei dem leider 12 Kinder ums Leben kamen. Es war ein drusisches Viertel. Viele Leute stellen Israels Terrorkrieg gerne so dar, als ginge es nur um die Juden. In diesem Fall war es eine arabische Gruppe, die ihre Kinder, Zivilisten, einfach ausschalten ließ. Es ist also wirklich ein Zusammenkommen der ganzen Nation. Israel ist nicht nur jüdisch an sich, aber trotzdem ist er gestorben. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gab Yoav Gallant, der israelische Verteidigungsminister, bekannt, dass Mohammed Daif letzten Monat getötet wurde. Er ist, ich denke, die einfachste Art, ihn zu beschreiben, wäre der Hauptkommandeur der Hamas in Gaza. Auch er ist seit etwa einem halben Monat tot, aber wir haben erst heute davon erfahren. Dies hinterlässt eine riesige Lücke in der Führung von Gaza selbst. Und auch hier bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Situation vor Ort auswirken wird. Aber langsam aber sicher verliert die Hamas eine Führungspersönlichkeit nach der anderen.
Ein paar gute Punkte, bevor wir zu einigen dieser Themen übergehen. Ich denke, es lohnt sich, noch ein wenig über den Angriff auf die Schaba-Farm nachzudenken, auf die Drusengemeinde, wo 12 Menschen getötet wurden, denn das war der größte Angriff auf Zivilisten seit dem 7. Oktober. Und ich denke, dass die Mainstream-Medien sich bei all diesen Geschichten nicht gerade mit Ruhm bekleckern. In dieser Woche haben wir die typischen Nachrufe gesehen, die man von den Mainstream-Medien erhält. Wenn ein Islamist stirbt, Sie wissen schon, strenger religiöser Kleriker, diese Art der Behandlung, bei der sie nicht all die Gräueltaten erwähnen, die sie begangen haben. Aber bei den Bauernhöfen habe ich die ehrliche Berichterstattung darüber verfolgt. Und ich finde es absolut erstaunlich, dass insbesondere die Washington Post die Schlagzeile »Angriffe in Gaza und auf den Golanhöhen töten mehr als 40 Menschen, darunter viele Kinder«. Ich meine, wenn man das liest, klingt es so, als ob die Israelis Kinder töten würden, als ob das nicht völlig falsch dargestellt wäre. Und wenn Sie verstehen, dass so viele Menschen ihre Nachrichten nur durch Überfliegen der Schlagzeilen erhalten, anstatt sie zu lesen. Und ich weiß nicht, welcher Absatz Ihnen tatsächlich die Wahrheit vermittelt hat. Aber das ist es. Und dann? CNN. Das hat mich auch angesprochen, denn ich schreibe Schlagzeilen. Wir alle hier sind Journalisten. Wir versuchen alle Schlagzeilen zu schreiben und wir versuchen immer verzweifelt, die Leute dazu zu bringen, unsere Artikel zu lesen. Sie wollen, dass es so dramatisch wie möglich klingt und trotzdem wahr ist. Die Leute kommen also und lesen das, was sie in stundenlanger Arbeit in die CNN-Schlagzeile gesteckt haben und versuchen es so langweilig wie möglich zu machen. Es ist, als ob sie nicht wollen, dass jemand weiß, was hier passiert. Ihre Schlagzeile lautete: Video zeigt Szenen auf den von Israel kontrollierten Golanhöhen in der Nähe eines Raketenangriffs. Wirklich? Das Video zeigt Szenen. Das ist doch völlig absurd. Aber Sie müssen sich fragen, warum die Mainstream-Medien es so gerne herunterspielen, wenn israelische Kinder sterben. Wenn es sich um palästinensische Kinder handelt, wird es dagegen überall auf der Titelseite hochgespielt. Und in den sozialen Medien werden Kinder, die in Syrien oder in Konflikten, die nichts mit Israel zu tun haben, getötet wurden, so dargestellt, als seien sie Opfer von Israel. Ich denke, das zeigt, dass es hier eine klare anti-israelische Agenda gibt. Aber die große Frage, die sich jeder stellt, und wenn Sie die Mainstream-Berichterstattung in dieser Woche verfolgen, dann ist es das, worüber, sagen wir, die Associated Press und all die anderen gestritten haben. Ist das der Dritte Weltkrieg oder bedeutet das zumindest eine direkte Konfrontation, einen direkten Krieg zwischen dem Iran und Israel?
Nun, wir werden abwarten müssen, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass das schon einmal passiert ist. Im April hat der Iran eine Reihe von Drohnen geschickt, die alle abgeschossen wurden. Der Iran sagte, okay, das ist unsere Rache und wir machen weiter. So etwas wird wahrscheinlich weitergehen. Und die Art und Weise, wie Israel auf diese Angriffe gegen den Iran, gegen die Hisbollah und gegen einige dieser anderen Gruppen reagiert hat, sendet meiner Meinung nach eine ziemlich klare Botschaft, die vielen Menschen Angst macht. In Anspielung auf etwas, das Sie vorhin erwähnt haben, nämlich, dass der Anführer der Hamas nach Teheran gehen kann, dem Herzen der Bestie, dem Nervenzentrum des Bösen und trotzdem ausgeschaltet wird. Oder die Nummer 2 der Hisbollah oder all diese anderen Typen. Und jeder Terroristenführer hat jetzt wahrscheinlich die Botschaft verstanden, wenn Israel mich wirklich tot sehen will, können sie mich im Handumdrehen erledigen. Das ist es wahrscheinlich, was Hassan Nasrallah denkt. Das denkt wahrscheinlich auch Khalid Mashal, der höchstwahrscheinlich Hanias Nachfolger in Katar werden wird. Das denkt er wahrscheinlich, das denkt vielleicht sogar der Ayatollah, wenn er jemals ins Ausland reist. Ich weiß nicht, ob Israel so kühn sein wird, dies zu versuchen, aber es ist immer noch eine Möglichkeit. Und wie Sie schon sagten, sobald man den Iran zurückdrängt, wird eher realistischer, was passieren wird. Und er fängt an, auf die Bremse zu treten.
Ja, das stimmt. Und ich neige dazu, Ihnen zuzustimmen. Ich denke, wenn man ein biblisches Verständnis der menschlichen Natur hat und weiß, wie man dem Bösen entgegentritt, wenn man den Iran wirklich als Schurkenstaat und Terroristenförderer bezeichnet, dann, ja, dann führt Stärke in der Regel nicht zum Krieg. Im Allgemeinen, zumindest nicht. Sie wird sie zum Einlenken bewegen. Sie beschäftigt sich mit ihnen und ihre Schwäche macht sie noch mutiger. Aber wir sagen nicht, okay, der Frieden im Nahen Osten kommt. Und das ist der Punkt, an dem unsere Analyse von der Prophezeiung geleitet wird. Wir sagen nicht, schalten Sie ab, schauen Sie nicht auf den Nahen Osten. Stattdessen sagen wir, dass wir ihn sehr genau unter die Lupe nehmen und auf ein paar ganz bestimmte Dinge achten sollten.
Ja, eines der wichtigsten Dinge, auf die wir achten, ist eine Krise um Jerusalem. Das ist witzig, denn die meisten israelischen Krisen, ob im Gazastreifen oder auf den Golanhöhen, sind bisher unter dem Radar der meisten Menschen verschwunden. Aber genau das ist der große Preis. Das ist der Grund, warum all diese islamistischen Gruppen überhaupt gegen Israel Krieg führen. Und es gibt eine bestimmte Prophezeiung im Buch Sacharja, die uns sagt, warum wir Jerusalem im Auge behalten sollten, zumindest als unmittelbaren Auslöser und als Katalysator für eine Menge anderer Dinge, die vor sich gehen. Dort heißt es, siehe, der Tag des Herrn kommt, und deine Beute wird mitten unter dir geteilt werden. Denn ich werde alle Völker gegen Jerusalem zum Kampf versammeln. Und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser geplündert, und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft gehen, und der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. So steht es in den Versen 1 und 2 von Kapitel 14. Das hat unser Chefredakteur Gérald Fleury in einem Büchlein geschrieben, das er vor einiger Zeit verfasst hat, das aber immer mehr an Aktualität zu gewinnen scheint. Es trägt den Titel Jerusalem in der Prophezeiung. Das Thema ist der Tag des Herrn, die Endzeit. Christus hat prophezeit, dass er alle Völker versammeln wird, um in Jerusalem gegen ihn zu kämpfen. Dann macht er eine vielleicht seltsam anmutende Aussage. Die eine Hälfte Jerusalems soll gefangen genommen werden. Beachten Sie, wie konkret diese Prophezeiung ist. Ost-Jerusalem, eine Hälfte der Stadt, wird von den Palästinensern erobert werden. Etwas weiter unten sagt er, dass wir angesichts der anhaltenden Gewalt in Jerusalem heute leicht erkennen können, wie eine Hälfte Jerusalems in sehr naher Zukunft gefangen genommen werden wird. Die gegenwärtige Gewalt ist ein Embryo, der in viel größerer Gewalt explodieren wird. Zitat Ende. Auf der Grundlage dieser Prophezeiung und der Analyse von Herrn Fleury beobachten wir unter anderem, dass die palästinensische Politik etwas unbeständiger und aggressiver wird, dass einige dieser Gruppen im Westjordanland Fuß fassen, wo sie Jerusalem viel besser einnehmen können als in Gaza oder sogar im Libanon. Im Moment ist die palästinensische Politik, vor allem im Westjordanland, so gespalten und schwach, dass sie nicht in der Lage ist, diese Art von koordinierten Angriffen oder gar eine Annexion durchzuführen. Und die Fraktion, die den größten Teil des Westjordanlandes kontrolliert, die Fatah, ist im Moment zu sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Überleben zu sichern und ist bereit, dafür mit Israel zusammenzuarbeiten, als etwa Jerusalem anzugreifen. Wir erwarten, dass eine radikalere Gruppe wie die Hamas vielleicht irgendwann ins Westjordanland vordringt und wer weiß, wie sich das alles entwickeln wird. Aber die Tatsache, dass es gerade jetzt all diese Führungsvakanzen gibt, die ersetzt werden müssen, die neue Leute in den Ämtern brauchen, um Entscheidungen zu treffen, könnte sehr gut sein, dass wir jemanden sehen, der Chanias Position ausfüllt oder einige dieser anderen Positionen, die jetzt vakant sind, der viel aggressiver ist, der viel risikofreudiger ist, der vielleicht viel ehrgeiziger ist in dem, was er erobern will. Das alles könnte aber auch bedeuten, dass die Hamas sich in einer anderen Gruppe auflöst, wie zum Beispiel dem palästinensischen islamischen Dschihad, den wir gerade erwähnt haben, der in der Lage sein könnte, ein Vakuum zu füllen und sein Gewicht ein wenig zu verlagern. Das bleibt abzuwarten. Auch das werden wir sehen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie sich das Ganze entwickeln könnte.
Ich danke Ihnen vielmals. Und ich denke, das ist eine wichtige Erinnerung. Ich meine, Sie sehen es prophetisch. Wir erwarten, dass Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und damit eine gewisse Erholung und Begnadigung für Israel und den Nahen Osten eintritt. Die Dinge könnten sich für Sie ein wenig bessern. Und ich denke, dass etwas von Herrn Netanyahus Stärke im Umgang mit dem Iran helfen könnte. Das, was wir gerade erleben, könnte durchaus den Weg dafür ebnen. Aber es ist wichtig, die Ereignisse in Jerusalem im Auge zu behalten. Wenn es zu einer Begnadigung kommt, ist sie nur vorübergehend. Es stehen dort noch sehr wichtige Ereignisse an, während wir uns vom Iran in das Land bewegen, das in vielerlei Hinsicht ein iranischer Vorposten in Amerikas Hinterhof ist. Der amtierende Präsident Nicolás Maduro hat am Wochenende die Wahlen in Venezuela gewonnen. Nach offiziellen Angaben hat er 51% der Stimmen erhalten. Und da Venezuela ein kommunistisches Land ist, waren diese Wahlen natürlich nicht besonders frei oder fair. Maduro inhaftiert und verfolgt politische Gegner. Seine stärksten Widersacher wurden von der Wahl ausgeschlossen. Internationale Beobachter wurden ausgeschlossen, darunter auch ein Flugzeug voller 4 ehemaliger lateinamerikanischer Präsidenten, die kommen wollten, um sicherzustellen, dass die Wahl frei und fair war. Sie durften nicht an der Auszählung teilnehmen. Trotz all dieser Betrügereien haben die Umfragen am Ausgang gezeigt, dass die Opposition tatsächlich einen erdrutschartigen Sieg errungen hat. Und obwohl es so aussieht, als sei die Wahl manipuliert worden und Maduro sich an der Macht halten konnte, ist Venezuela jetzt im Grunde ein feindlicher Außenposten, der den Vereinigten Staaten von Amerika gefährlich nahesteht. Maduros Sieg wird dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Daher möchte ich unsere Gäste aus den Vereinigten Staaten, Andrew Miller und Jeremiah Jacques, in diese Diskussion einbeziehen. Andrew, dies ist eine Angelegenheit, die die Vereinigten Staaten ganz klar und direkt betrifft, oder?
Ganz genau. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man diese Wahlmanipulation in Venezuela der Obama-Regierung und der Biden-Regierung anlasten kann. Um es noch einmal zu sagen, als Donald Trump Präsident war, sagte der nationale Sicherheitsberater John Bolton ganz klar, dass Venezuela, Kuba und Nicaragua das bilden, was er die Triade der Tyrannei nannte. Es sind diese drei kommunistischen Nationen in Lateinamerika, die gegen die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Trump hat nun versucht, die Vereinigten Staaten vor diesen drei Nationen zu schützen, indem er gegen alle drei sehr strenge Sanktionen verhängt hat. Und ich denke vor allem gegen Kuba und Venezuela, denn die kubanische Wirtschaft ist seit den 50er Jahren an der Macht und kommunistisch. Ohne das venezolanische Öl wäre sie schon vor Jahren zusammengebrochen. Und so haben sie diesen Deal mit den Venezolanern, bei dem die Venezolaner den Kubanern Öl geben und die Kubaner im Gegenzug Sicherheitsleute, Spione und andere Leute zur Verfügung stellen, um das Regime von Maduro zu stützen. Weil Maduro bei seinem eigenen Volk so unbeliebt ist, muss er tatsächlich kubanische Sicherheitsleute anheuern, um sein Leben zu schützen und ihm zu helfen, die Kontrolle über die Regierung zu behalten. Ohne diese Kubaner wäre er wahrscheinlich schon vor langer Zeit von der Macht verdrängt worden. Trumps Strategie schien also zu funktionieren. Doch als Trump das Weiße Haus verließ, stoppte Joe Biden unter der Leitung und mit der Unterstützung von Barack Obama die Sanktionen, lockerte die Sanktionen gegen Venezuela, ließ den Handel zwischen Kuba und Venezuela weiterlaufen, bei dem sie Öl gegen Sicherheitsbeamte tauschen, und stärkte sein Regime im Grunde so sehr, dass er immer noch in der Lage ist, diese kubanischen Experten einzusetzen, um seine Regierung an der Macht zu halten, selbst wenn die Bevölkerung ihn nicht mag. Und sie waren der Regierung Biden auch nicht sehr dankbar für das, was sie getan haben. Die Kriminalität in Venezuela ist ziemlich zurückgegangen, weil Trump Maduro sogar dafür gelobt hat. Er sagte, er sei ein kluger Anführer, weil er viele der venezolanischen Banden deportiert hat und sie über Mexiko in die Vereinigten Staaten einreisen ließ. Die Kriminalitätsrate in Venezuela ist also stark zurückgegangen, weil die Täter jetzt hier in Amerika sind. Und die Regierung Biden hat dies durch die Aufhebung der Sanktionen ermöglicht.
Und das ist eine wirklich langjährige Politik der Obama-Ära, Venezuela zu stützen. Ich meine, Eine der erstaunlichsten Nachrichten, die den meisten Menschen nicht bekannt ist, ist die Operation Cassandra, bei der die amerikanischen Nachrichtenmedien meiner Meinung nach vertuschen, dass sie Informationen über die Operation Cassandra finden können. Sie steht in allen großen Zeitungen, aber niemand hat eine große Sache daraus gemacht. Und ich denke, die meisten Menschen wissen nichts davon. Aber es ist eine absolut erstaunliche Sache, bei der sie eine Zeit lang dank einer Reihe von Drogengeschäften und ähnlichen Dingen zwischen Venezuela und der Hisbollah und der Zusammenarbeit mit all diesen Drogenkartellen und Verbindungen in die Vereinigten Staaten jeden Monat 200 Millionen Dollar auf ein libanesisches Bankkonto einzahlen konnten. Es wurde als die größte materielle Unterstützung für terroristische Operationen in der Weltgeschichte bezeichnet. Venezuela ist also ein wichtiger Teil des iranischen Terrornetzwerks. Und es war Barack Obama, der die Operation Cassandra im Wesentlichen beendet hat. Er hat versucht, das Iran-Abkommen zu schließen. Er hat versucht, den Iran zu unterstützen. Die Ermittlungen ergaben, dass dies von der Drogenbekämpfungsbehörde ausging. Das waren die Leute, die diese Operation Cassandra leiteten und alles aufdeckten, was in Venezuela vor sich ging. Er hat alles getan, was er konnte, um diese Ermittlungen zu behindern und sie schließlich zu stoppen. Also eine große Gefahr für die Vereinigten Staaten. Und an dieser Stelle lohnt es sich, noch einmal auf Mihailo zurückzukommen, denn es gibt enge Verbindungen zwischen dem Iran und Venezuela, nicht wahr?
Oh, das geht sogar bis zu Hugo Chavez zurück, Maduros Mentor, der 1999 an der Macht war, oder zumindest wurde er damals Präsident. Und ganz abgesehen davon, dass alles, was Sie gerade erwähnt haben, wahr ist, die Tatsache, dass Venezuela die Hisbollah finanziert, den Krieg finanziert, über den wir vorhin gesprochen haben, Sie wissen schon, den Angriff auf die Golanhöhen und dergleichen. Die Hisbollah trainiert buchstäblich in Venezuela. Es gibt buchstäblich Orte, einschließlich einer bestimmten Insel, auf der eine große libanesische Gemeinschaft im Ausland lebt, wo die Hisbollah paramilitärische Einheiten ausbildet, drüben in Südamerika, auf der anderen Seite des Nahen Ostens. Und ich glaube, es war letztes Jahr, als der Iran ein Schiff außerhalb des Nahen Ostens schickte, um ein wenig Macht zu demonstrieren. Einer der Häfen, die es anlief, war Venezuela. Der Iran verwandelt Venezuela also quasi in eine Kolonie, in eine iranische neue Weltkolonie in Südamerika und knüpft damit an die Flüchtlinge oder Migranten an, von denen sie sprachen. Wenn die Hisbollah, wenn der Iran, wenn all diese Figuren so tief in Venezuela verstrickt sind und Venezuela eine der Hauptquellen für diese Migranten ist, dann braucht man nicht viel, um die Punkte zu verbinden, um sich zu fragen, wie viele Terroristen aus dem Mittleren Osten sich über Venezuela und Nicaragua und Kuba und die anderen von Ihnen erwähnten Orte an die südliche Grenze der USA schleichen.
Und es kommt noch schlimmer. Ich denke, wir können an dieser Stelle auch Jeremiah in die Diskussion mit einbeziehen, denn Venezuela hat nicht nur enge Verbindungen zum Iran. Es ist auch Russland, es ist auch China und es sind auch einige dieser asiatischen Länder.
Das ist genau richtig. Russland und China haben einen großen Anteil daran, dass die Bemühungen der USA, Venezuela zu isolieren, gescheitert sind. Russland und China sind ein wesentlicher Grund dafür, dass Maduro Jahr für Jahr an der Macht bleibt, sein Volk unterdrückt und sein Land in einen sozialistischen Müllhaufen verwandelt. Russland und China stehen Venezuela besonders nahe, seit Chavez im Jahr 99 an die Macht kam und das Land in das kommunistische Utopia verwandelte, das es heute ist. Russland und China sind heute die größten Gläubiger Venezuelas. China ist mit großem Abstand der größte Handelspartner des Landes und Venezuela ist Russlands wichtigster Handelspartner und militärischer Verbündeter in ganz Lateinamerika. Sogar wichtiger für Russland als die von Andrew gerade erwähnten Nationen wie Kuba und Nicaragua. Und die Grundlage all dessen ist ein gemeinsamer Hass auf Amerika und der gemeinsame Wunsch, die Ära der globalen Dominanz Amerikas zu beenden. Russland und China werden im Grunde jedes Regime auf der Welt unterstützen, das ihren Wunsch teilt, den Vorhang der amerikanischen Vorherrschaft zu schließen. Sie haben also im Laufe der Jahre viel in Venezuela investiert und dazu beigetragen, dass das Land im Wesentlichen, wie Sie sagten, Herr Palmer, ein sozialistischer oder kommunistischer Vorposten ist, der geografisch nahe an den Vereinigten Staaten liegt.
Und das ist etwas, das einfach unglaublich gefährlich ist. Und ich denke, darauf können wir noch ein wenig näher eingehen. Aber ich denke, es lohnt sich jetzt, einen Blick auf die Notizen zu werfen, Andrew. Ihre Hauptstory hat im Grunde genommen mit einigen der Probleme zu tun, die wir in Venezuela beobachten, insbesondere mit den Problemen der Migranten. Sie haben recht.
Ja, die wichtigste Geschichte ist, dass, wie ich bereits angedeutet habe, der demokratische Präsidentschaftskandidat in den Vereinigten Staaten, Joe Biden, zurückgetreten ist und seine Vizepräsidentin Kamala Harris für das Amt kandidiert. Die Tatsache, dass sie für das Amt kandidiert, hat die Grenzfragen ins Rampenlicht gerückt, denn die Medien versuchen gerade, uns mit einem Orwellschen Gedächtnisloch-Trick zu täuschen. Aber kurz nachdem Biden sein Amt angetreten hatte, machte er seine Vizepräsidentin Kamala Harris zu seiner Grenzbeauftragten. Das ist keine offizielle verfassungsrechtliche Position. Es ist nur ein umgangssprachlicher Begriff, der besagt, dass der Vizepräsident verfassungsmäßig nicht viel mehr tut, als bei Stimmengleichheit im Senat zu stimmen. Sie haben also etwas Zeit für besondere Projekte. Und ihr besonderes Projekt war die Grenzsicherung. Und so war Harris lange Zeit so etwas wie das öffentliche Gesicht der Sicherheitsbemühungen, der Grenzverwaltung von Biden oder des Mangels daran. Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Inflation und die Einwanderung die beiden Themen, die die Amerikaner am meisten beunruhigen. Es ist keine gute Wahlkampfstrategie, den Grenzschutzbeauftragten für das Amt des Präsidenten kandidieren zu lassen. Es ist ein großes Geschenk für Donald Trump, dass er alle Einwanderungsanzeigen gegen Harris schalten kann. Die Medien versuchen nun zu behaupten, dass Harris nie der Grenzschutzbeauftragte war. Es ist wie, nun ja, Amerika hat keinen Grenzschutzbeauftragten. Es ist keine offizielle Position. Aber Harris wurde mit dieser Aufgabe betraut. Und einige Medien wie Axios waren maßgeblich daran beteiligt, sie als Grenzschutzbeauftragte zu bezeichnen und haben erst in der vergangenen Woche beschlossen, sich selbst als eine andere Person zu betrachten und davon abzulenken. Aber es ist ein großes Thema, über das sich die Amerikaner Sorgen machen. Denn seit der Amtseinführung von Biden und Harris habe ich gestern die Zahlen überprüft und es wurden etwa 8,1 Millionen illegale Einwanderer an der Südgrenze aufgegriffen. Und tatsächlich sind weniger als die Hälfte von ihnen Mexikaner. Sie denken, dass sie über die mexikanische Grenze kommen, dass sie Mexikaner sind, aber die Mehrheit von ihnen sind keine Mexikaner. Sie sind Venezolaner oder Kubaner oder Nicaraguaner oder Guatemalteken. Es gibt sogar eine Reihe von Libanesen, Hisbollah-Anhänger, Chinesen, eine ganze Reihe von Chinesen.
Wie Sie bereits von Herrn Zeckig und Herrn Jacques gehört haben, gibt es Nationen aus der ganzen Welt, die Venezuela als Landepunkt nutzen, um in die neue Welt zu gelangen und dann über die Grenze in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Und die Regierung Biden und Harris hat dem Tür und Tor geöffnet. Trump hatte eine Politik, eine sehr wirksame Politik, die er das Bleib-in-Mexiko-Abkommen nannte. Er sagte, okay, gelegentlich gibt es eine unterdrückte Familie, die vor der Gewalt der Drogenkartelle flieht und in den Vereinigten Staaten Asyl beantragt und die Vereinigten Staaten, weil wir nette Leute sind, wollen ihnen Asyl gewähren. Sie sagten, das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass diese 8,1 Millionen Menschen einfach über die Grenze laufen. Wir haben nicht genug Richter, um 8,1 Millionen Asylfälle zu bearbeiten. Also stecken Sie sie in diese Lager, die sich sehr schnell füllen. Und dann sagen Sie, na gut, dann gehen Sie eben in die Vereinigten Staaten und versprechen, dass Sie zu Ihrer Anhörung wiederkommen. Trump hat all das mit dem Abkommen Bleiben Sie in Mexiko gelöst. Das besagt, dass Sie in einem Migrantenlager auf der mexikanischen Seite der Grenze bleiben müssen, bis ein US-amerikanischer Richter Zeit hat, Ihren Asylantrag anzuhören. Biden und Harris haben das fast sofort wieder abgeschafft. Die Mexikaner meinten sofort, es sei nicht unser Problem, wenn venezolanische Bandenmitglieder kämen, weil sie sowieso nicht hier bleiben würden. Sie gehen in die Vereinigten Staaten. Erst diese Woche hat Senatorin Elizabeth Warren gesagt, dass sie sich für einen Weg zur Staatsbürgerschaft für alle illegalen Einwanderer in Amerika einsetzt. Sie sagte letzten Sonntag, dass sie zuversichtlich ist, dass,
wenn das amerikanische Volk Kamala Harris wählt, Harris mit dem Kongress zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass dieser Weg zur Staatsbürgerschaft beschritten wird. Es lohnt sich also wirklich für diese Illegalen. Sie mussten nicht in Mexiko bleiben, bis ein Richter entschied, dass sie wirklich asylberechtigt sind. Nur Drogenkartellagenten und chinesische Spione und Hisbollah-Terroristen und alle anderen können ungeprüft einströmen und haben nun einen Weg zur Staatsbürgerschaft in den Vereinigten Staaten, wenn Harris und Warren sich durchsetzen.
Und das wirft wirklich die Frage auf, warum es sich nicht nur um eine Person handelt. Es gibt eine ganze Organisation, die beschlossen hat, wir wollen die Massenmigration fördern. Wir wollen so viele Menschen wie möglich ins Land holen. Das ist kein Zufall. Sie sind nicht überrascht. Sie wussten, dass dies geschehen würde. Ich denke, dass ich Sie aus Zeitgründen auf unsere Schwestersendung Die Posaune Daily Radio Show oder Die Posaune Daily Show verweisen muss, die sehr ausführlich über die Migrationskrise berichtet hat. Sie haben mir Ihren Becher geliehen. Da haben wir's. Die Trumpet Daily Show bespricht die amerikanischen Nachrichten. Ich denke, dass wir aus Zeitgründen auf Venezuela zurückgehen, auf all diese Migranten, die aus Lateinamerika kommen. Ich meine, das hängt mit einem ganz bestimmten prophezeiten Fluch zusammen, den Gott im Buch Mose seinem Volk, den Nationen Israels, von denen Großbritannien und Amerika abstammen, dem biblischen Israel auferlegt. Das ist der grundlegende Schlüssel zum Verständnis des Weltgeschehens. Das beweist Herbert W. Armstrong in seinem Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, das wir Ihnen sehr gerne kostenlos zusenden. Aber es heißt ausdrücklich: Wenn ihr mir nicht gehorcht, sind dies die Flüche, mit denen ich euch bestrafen werde, um euch zu helfen, umzukehren und Israel zu Gott zurückzubringen. Und was wir an der mexikanischen Grenze sehen, was wir in Venezuela sehen, bezieht sich wirklich direkt auf einen dieser Flüche, nicht wahr, Andrew?
Ja, absolut. Das 5. Mose 28 und das dazugehörige Kapitel in 3. Mose 26 sind voll von Flüchen, die Gott über das endzeitliche Israel verhängt und prophezeit hat, um es zu korrigieren. Einer von ihnen in 5. Mose 28, Verse 52. Und hier geht es um einen Fluch, der über Amerika kommen soll. Und Großbritannien sagt: Und er wird dich belagern in allen deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern einfallen, auf die du dich in deinem ganzen Land verlassen hast. Er wird dich belagern in allen deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und unser Chefredakteur, Herr Gerald Flörri, erklärt dies in dem von ihm verfassten Buch über den Endzeitpropheten Hesekiel. Der Hinweis auf die Belagerung all ihrer Tore bezieht sich eher auf die Tore des internationalen Handels, die Seetore, wie den Panama-Kanal, den Suezkanal, die Straße von Gibraltar.
Aber der Hinweis auf ihre hohen und umzäunten Mauern hat nichts mit einem Tor zu tun. Es geht um die Sicherheit der Grenzen. Wie die Grenzmauer, die Donald Trump an der mexikanischen Grenze bauen wollte. Er sagt, dass ihre hohen und umzäunten Mauern fallen werden und dass dies Ausländern und Kriminellen aus der ganzen Welt, nicht nur aus Mexiko, sondern auch aus Mexiko und Guatemala und Nicaragua und Venezuela und Kuba und China und Russland und dem Kongo und verschiedenen Ländern des Nahen Ostens die Möglichkeit geben wird. Sie alle können aus der ganzen Welt kommen und sich direkt in Venezuela oder Mexiko versammeln und dann einfach über die Grenze gehen. Denn als Joe Biden an seinem ersten Tag im Amt eine seiner ersten Anordnungen erließ, war es, Trumps Grenzmauer zu streichen. Und dann, ich weiß nicht, ob es an diesem ersten Nachmittag war, aber kurz danach wurde das Abkommen über den Verbleib in Mexiko aufgehoben. Jetzt müssen Sie also nicht mehr in Mexiko warten, bis wir Sie überprüfen können, um festzustellen, ob Sie wirklich ein unterdrückter Flüchtling sind, sondern Sie können einfach in die Vereinigten Staaten kommen und hier bleiben und mit Drogen und Kindern handeln und in Fälschungen verwickelt sein und Gebrauchtwagen auf dem afrikanischen Markt verkaufen, um Geld in den Nahen Osten zu schicken, um Juden in der Bank neben dem Westufer zu töten. Und so ist das alles ein wirklich schrecklicher Fluch für die Nation, der dazu geführt hat, dass Amerika buchstäblich belagert wird weil wir keine hohen und umzäunten Mauern haben. Und das war's nicht. Und es ist nicht einmal so, dass diese Kriminellen aus der ganzen Welt diese hohen und umzäunten Mauern niedergerissen haben. Es ist ein sehr radikales amerikanisches Regime in den Vereinigten Staaten, das die Mauer selbst niedergerissen hat, um es all diesen Menschen zu ermöglichen, mit einer Rate von etwa 6.000 pro Tag hereinzuströmen, soweit ich weiß.
Ja, und es gibt sie. Ich meine, wir sehen eine dramatische Erfüllung dieser Prophezeiung. Und dann gibt es noch andere Prophezeiungen, in denen spätere Propheten auftauchen und ihre Warnungen zu den grundlegenden Segnungen und Flüchen hinzufügen, die Gott von Mose aufgezeichnet hat. Ich denke, wir sehen einige davon in Großbritannien. Das Buch Hosea befasst sich speziell mit Ephraim, was in der biblischen Prophetie auf Großbritannien verweist. Ich denke, im Prinzip bezieht sich alles, was dort steht, auch auf ganz Israel, und es wird viel über die Flüche der Migranten gesagt, über Probleme mit der Integration und die große Zahl von Ausländern in ihrem Land. Und ich glaube, wir sehen das auch hier in Großbritannien, wo sich eine der Top-Stories in dieser Woche um Migranten dreht. Ein Einwanderer der zweiten Generation, der in Großbritannien geboren wurde, dessen Eltern aber beide aus Ruanda stammten, verübte eine Messerstecherei in einem Tanzkurs in Southport in der Nähe von Liverpool und tötete drei Kinder, ich glaube zunächst zwei. Ein drittes befand sich in einem kritischen Zustand und starb dann. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen, die sehr, sehr schwer verletzt wurden. Und das hat zu Unruhen und einer Menge Unruhen geführt. Ich glaube, Melanie Phillips hat einen wirklich guten Artikel darüber geschrieben. Ich glaube, viele Menschen in Großbritannien haben das Gefühl, dass es ihnen schwerfällt, die Wahrheit über diese Messerstechereien und die Unruhen zu erfahren, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass ihre Regierung sie anlügt und versucht, Fakten zu verbergen, wenn es um die Migrationskrise geht. Aber gestern Abend gab es Unruhen. Es sieht zwar so aus, als ob die Leute Polizeiautos umgeworfen hätten und dergleichen, aber es gibt viele Spannungen, die dadurch entstehen, dass eine große Zahl von Migranten hierher gebracht wird, während die Regierung nicht wirklich viel dagegen unternimmt. Das Buch Hosea spricht davon, dass Ephraim unterdrückt wird und am Gericht zerbrochen ist, dass es genau diese Art von Fehlern macht und törichte Entscheidungen trifft. Es heißt, Ephraim habe sich unter die Völker gemischt, also unter die Nationen, unter die Fremden. Sie haben eine Menge Leute da reingemischt. Ephraim ist ein Kuchen, der nicht gewendet wurde. Die Idee ist, dass er von außen gut aussieht. Aber weil dieser Kuchen nicht gewendet wurde, ist er ausgebrannt und innen hohl. Es gibt Dinge, die gut aussehen, aber die Gesellschaft zerbröckelt von innen. Das sind also alles dramatische Prophezeiungen, die sich in Großbritannien und auch in Amerika erfüllen. In unserem Printmagazin Posaune vom April haben wir uns ausführlich zu diesem Thema geäußert. Gleich auf der Titelseite steht ihre Invasion. Wir gehen darauf ein, was in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten geschieht. Auch Kanada wird erwähnt. Die Statistiken aus Kanada sind erstaunlich. Wenn ich mich recht entsinne, sind es etwa eine 500.000 Menschen pro Jahr. Bei einer Bevölkerung von etwa 30 bis 40 Millionen ist das eine enorme Zuwanderung. Das gibt es in Australien, in all diesen verschiedenen Ländern. Und dieses Magazin befasst sich mit den Gründen dafür und mit dem, was dort geschieht. Aber angesichts dieser ganzen Diskussion über Venezuela möchte ich noch einen letzten Artikel erwähnen. Zwei unserer Diskussionsteilnehmer hier, Andrew Miller und Jeremiah Jacques, haben 2019 einen großartigen Artikel veröffentlicht. Vorbereitung auf den Sturm auf Amerikas Burg. Darin gehen sie auf die biblischen Prophezeiungen und die geopolitischen Aspekte ein. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen im Allgemeinen nicht genug erkennen. Wenn mehr Menschen auf geopolitische Experten und Menschen mit echtem Grundwissen in Geschichte und Geografie hören würden, hätten sie einen viel nüchterneren Blick auf die internationalen Beziehungen, auf die Position Amerikas, der Welt, die Position Großbritanniens, Frankreichs, die Position ihrer Nation. Natürlich haben diese Art von Experten nicht die Vorhersage und die Hoffnung, die die Bibel bieten kann. Aber sie sind in der Realität verankert, wenn sie sich mit Geschichte und Geografie auskennen, was meiner Meinung nach heute zu vielen Menschen fehlt. Und sie sprechen wirklich darüber, wie besorgt Amerika über die Vorgänge in Venezuela und Kuba sein muss. Und wenn sie zulassen, dass fremde Nationen in diesen Ländern Fuß fassen, können sie Amerikas Handel abwürgen, denn diese Länder sind lebenswichtige Handelsadern. Und wir leben in einer Art Unwirklichkeit, in der Nationen nicht vom Handel abgeschnitten werden, oder wenn doch, dann sind es Länder der dritten oder zweiten Welt und die Menschen sind weit weg von uns. Wir können uns nicht vorstellen, dass so etwas in den reichen, entwickelten Ländern der ersten Welt passiert. Weder in den Vereinigten Staaten noch in Europa. Aber es besteht eine reale Gefahr, wenn sich fremde Länder auf amerikanischem Boden niederlassen, wenn sie sich an Orten wie Venezuela niederlassen, dann besteht eine reale Gefahr durch eine große Zahl von Migranten, die zu uns kommen. Es besteht die reale Gefahr, dass die Handelswege abgeschnitten werden. Dieser Artikel über die Vorbereitung des Sturms auf Amerikas Festung fügt dieser Geschichte also eine weitere wichtige Dimension hinzu, denke ich. Andrew, bevor wir Sie gehen lassen, das ist natürlich keine Migration. Nach allem, was wir hier gesehen haben, ist das nicht die einzige Geschichte, die wir diese Woche aus den Vereinigten Staaten gehört haben. Können Sie uns einen Überblick über einige der anderen wichtigen Ereignisse geben?
Ja, bitte. Nun, wenn die beiden Themen, die den Amerikanern am meisten Sorgen bereiten, die Migration und die Inflation sind, dann war dies eine schlechte Woche für Sie. Denn zusätzlich zu all den Migrationsflüchen, über die wir gesprochen haben, hat die Staatsverschuldung der USA diese Woche die Marke von 35 Billionen Dollar überschritten. Damit liegen wir jetzt weit über 100% des Bruttoinlandsprodukts. Und die Staatsverschuldung, viele Finanzexperten sind besorgt. Doch das Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass es in den nächsten 6 Monaten weitere 1,3 Billionen Dollar Schulden aufnehmen will. Die Verschuldung Amerikas nimmt also zu. Die Geldmenge wird ausgeweitet, was zur Folge haben wird, dass amerikanisches Geld auf dem internationalen Parkett weniger wert ist, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Dollar weniger kaufen können. Darüber hinaus gibt es immer noch eine Menge Fragen, die sich die Menschen stellen. Das Attentat auf Donald Trump. Wir haben immer noch Anhörungen im Kongress dazu. In dieser Woche hat sich der stellvertretende Direktor des FBI zu Wort gemeldet und gesagt, dass er nicht viel über Thomas Crooks Konten in den sozialen Medien sagen kann, außer dass er offenbar antisemitische und einwanderungsfeindliche Ansichten geäußert hat. Dann tat der Geschäftsführer von Gab etwas, das ziemlich beispiellos ist. Normalerweise werden Konten gesperrt, aber er veröffentlichte Screenshots des Gab-Medienkontos in der Krise und enthüllte damit, dass das FBI den Kongress belogen hatte. Selbst Elon Musk sagte, dass es so aussieht, als hätten sie einen Meineid geleistet und dass er nicht alle epischen Mikrowellenposts veröffentlicht hat, die Gaunern zugeschrieben werden. Aber die Posts, die er veröffentlicht hat, verteidigen Joe Bidens Einwanderungsgeschichte. Wenn dieser Account also wirklich Thomas Crooks gehört und das FBI sagt, dass es seiner ist, dann hat er nicht gegen die Einwanderung gepostet, sondern er hat gesagt, dass er alles, was Biden getan hat, sehr unterstützt, alle Exekutivanordnungen, die er in Bezug auf die Einwanderung gemacht hat. Das zeigt, dass der Mann, der versucht hat, Donald Trump zu töten, ein ziemlicher Pro-Biden-Linksradikaler war, der offensichtlich Donald Trumps Haltung zur Einwanderung nicht mochte und Joe Bidens Haltung zur Einwanderung sehr unterstützt hat.
Alles klar, wir beginnen und enden mit der Einwanderung. Vielen Dank dafür, Andrew. Nun, die letzte Region der Welt, über die wir sprechen müssen, ist Asien. Jeremiah, können Sie uns einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus diesem Teil der Welt geben?
Ja. Zunächst eine kurze Meldung aus China, die auf den ersten Blick so aussieht, als würde China seine Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine verringern. Am Mittwoch verhängten die Chinesen Exportkontrollen für Drohnen und Drohnenteile, darunter auch Drohnen und Drohnenkomponenten, auf die Russland bei seinen Angriffen auf die Ukraine angewiesen ist. Das mag wie eine gute Nachricht für diejenigen klingen, die Russland gerne isoliert sehen. Aber die Wahrheit ist, dass dies eine bedeutungslose Geste ist, die praktisch nichts ändern wird. Alles, was es bedeutet, ist, dass diese chinesischen Drohnen nun an eine Strohfirma exportiert werden, wahrscheinlich in Kasachstan, die sie dann an eine andere Strohfirma irgendwo in der Türkei oder in Malaysia verschifft. Und von dort aus kann Russland diese Ausrüstung kaufen, kein Problem. Das kostet zwar ein paar Rubel mehr als der ursprüngliche Preis, aber die russische Kriegsmaschinerie hat immer noch den gleichen Zugang. Es ist also nur eine weitere Situation, in der China versucht, sich als neutral im Krieg darzustellen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Das tut es vor allem, um seine Beziehungen zu Europa nicht zu ruinieren. Aber China ist alles andere als neutral. Und die Wahrheit ist, dass China in einer guten Position ist, um dem militärisch-industriellen Komplex Russlands einen verheerenden Schlag zu versetzen. Aber stattdessen tut es hinter den Kulissen alles, was es kann, um Russland am Leben zu erhalten. Und dann noch ein paar kurze Meldungen aus den Akten der russischen Heuchelei, wie man sie nennen könnte. Russlands Antikorruptionsgeneral wurde diese Woche wegen Bestechung verhaftet. Und Russlands Zarin für Familienwerte verließ diese Woche ihren Ehemann, der übrigens ein Priester war, um mit einem russischen Milliardär zusammen zu sein. Und als ob diese Geschichten noch nicht genug wären, hat ein Sprecher der russischen Regierung am Mittwoch die Tötung des Hamas-Führers durch Israel auf das Schärfste verurteilt. Russland sagte, dies sei, Zitat, ein absolut inakzeptabler politischer Mord. Wieder einmal schwingt sich Russland, das jeden vergiftet oder aus dem Weg räumt, der sich politisch gegen das Putin-Regime stellt, auf ein hohes Ross, um Israels, Zitat, inakzeptablen politischen Mord an dem Hamas-Führer zu kritisieren. Russlands Heuchelei hat sich diese Woche also wirklich überschlagen.
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Zu Beginn dieser Sendung haben wir über den Dritten Weltkrieg gesprochen. Wird dieser zwischen Israel und dem Iran ausgelöst werden? Ich denke, wir kehren jetzt zurück, um mit der Aussicht auf einen atomaren Dritten Weltkrieg mit Ihrer Top-Story abzuschließen.
Ja, das ist richtig. Ja. Die wichtigste Meldung, über die ich sprechen möchte, ist, dass Russland Truppen für den Einsatz von Atomwaffen auf dem Schlachtfeld ausbildet. Das hat das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt gegeben. Der Plan sieht vor, russische Soldaten in den südlichen und zentralen Militärbezirken darin zu schulen. Zunächst taktische Nuklearsprengköpfe an Russlands Iskander-M ballistischen Raketen zu befestigen und dann diese nuklear bewaffneten Raketen in verschiedene Kampfflugzeuge zu laden und schließlich diese Kampfflugzeuge auf Missionen zu fliegen, bei denen diese Nuklearraketen auf ihre Ziele abgeschossen werden. Es handelt sich also um eine komplizierte Ausbildung, die russische Soldaten durchlaufen. Und zwar mit dem Ziel, die Ukraine mit Atomwaffen angreifen zu können. Dies sind taktische Atomwaffen. Wie gesagt, das bedeutet, dass sie kleiner und weniger leistungsfähig sind als strategische Atomwaffen. Sie sind für den Einsatz auf einem Schlachtfeld in einer militärischen Situation konzipiert und nicht wie viele strategische Waffen, um ganze Städte platt zu machen. Dennoch können wir sicher sein, dass die Europäer über diesen Vorfall zutiefst beunruhigt sind. Dies ist nur das jüngste Zeichen für Russlands Entschlossenheit, die Ukraine zu erobern, und es ist nur die jüngste Drohung Russlands, Atomwaffen einzusetzen. Und die Ukraine liegt natürlich in Europa. Sie ist ein Teil Osteuropas. Sie grenzt an EU-Länder. Die Aggression Russlands ist also etwas, das die Europäer erschüttert und verändert. Erst vor wenigen Tagen hat der polnische Außenminister die europäischen Verbündeten gewarnt, dass die russische Aggression und alle Fragen zur Zuverlässigkeit Amerikas bedeuten, dass Europa sich noch stärker verändern muss, als es das bereits getan hat. Der polnische Außenminister hat ein fünfseitiges Dokument verfasst, das er den anderen EU-Staats- und Regierungschefs überreicht hat, in dem er betont, dass die europäischen Nationen militärisch stärker und geeinter sein müssen. Das war also von Anfang an ein wichtiger Teil der Geschichte mit dem russischen Krieg. Dieser Krieg macht den Europäern und insbesondere den Osteuropäern Angst. Und diese Angst führt zu einer stärkeren Militarisierung und einem engeren Zusammenschluss der europäischen Länder.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob er in dem Dokument, von dem Sie sprechen, enthalten war, aber ich habe gesehen, wo er enthalten war. Der polnische Außenminister hat Ungarn gesagt, sie sollten aus der EU austreten und sich Russland unter dem Gesichtspunkt anschließen, dass wir ein gemeinsames Militär haben wollen, dass wir uns vereinigen wollen, dass wir dringend viel mehr gemeinsam tun müssen. Und sie stehen uns im Weg. Verschwinden Sie von hier.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob er in dem Dokument, von dem Sie sprechen, enthalten war, aber ich habe gesehen, wo er enthalten war. Der polnische Außenminister hat Ungarn gesagt, sie sollten aus der EU austreten und sich Russland unter dem Gesichtspunkt anschließen, dass wir ein gemeinsames Militär haben wollen, dass wir uns vereinigen wollen, dass wir dringend viel mehr gemeinsam tun müssen. Und sie stehen uns im Weg. Verschwinden Sie von hier.
Und es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie diese ganze Geschichte Europa in die Richtung drängt, die wir von der biblischen Prophezeiung erwarten, in der wir eine ganze Reihe von sehr spezifischen Abzweigungen haben, nicht nur allgemein. Europa wird mächtiger werden. Das ist ein Teil davon. Es gibt aber noch viel mehr spezifische Details, die auf dem basieren, was wir in der Bibel finden. Und eines davon ist das Europa, das von 23 Nationen auf 10 Nationen schrumpft. Das ist nur ein Detail, nicht unbedingt das Wichtigste. Und Ungarn könnte durchaus eine dieser 10 Nationen sein. Vielleicht aber auch nicht. Aber die Tatsache, dass Polen sagt, wir brauchen eine kleinere Europäische Union, damit wir auf die Aggression Russlands reagieren können, ist eine sehr konkrete Erfüllung dessen, worauf wir achten. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Einzelheiten.
Ja, das ist richtig. Und eine Sache, auf die der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2014 aufmerksam gemacht hat, ist die Reaktion Europas darauf. Europas Reaktion auf Russlands Kriegstreiberei und seine nuklearen Drohungen. Und Herr Flurry hat erklärt, dass dies auf die biblische Prophezeiung zurückzuführen ist. Er schrieb 2014 einen Artikel, in dem es heißt, dass wir seit etwa 70 Jahren prophezeien, dass Osteuropa ein wichtiger Teil einer neuen europäischen Supermacht werden würde, eine Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches. Und dann sagt er, dass die Angst, die sie in Europa aufgrund der Ereignisse auf der Krim sehen, 10 Führer in Europa dazu veranlassen wird, sich auf plötzliche und dramatische Weise zu vereinen. Und in genauer Übereinstimmung mit der biblischen Beschreibung dieses Europäischen Reiches wird Europas neue Angst vor Russland eine wichtige Rolle dabei spielen, die Erfüllung dieser Prophezeiung zu beschleunigen. Zitat Ende. Also, wissen Sie? Mit. Angesichts der Tatsache, dass russische Soldaten jetzt aktiv trainieren, um die Ukraine mit Atomwaffen anzugreifen, ist es für uns wichtig, die Reaktion Europas weiter zu beobachten. Viele Europäer sind zutiefst erschüttert. Und wir müssen verstehen, dass diese Angst Europa verändert.
Und welche größere Quelle der Angst gibt es als Atomwaffen? Ich glaube, es ist schon ein paar Monate her, aber ich bin mir sicher, dass ich Geschichten darüber gelesen habe, dass es immer noch Geburtsfehler bei norwegischen Schafen gibt, die auf Tschernobyl zurückzuführen sind, was natürlich ein Atomunfall in der Ukraine war. Wenn Russland weiterhin Atomwaffen in der Ukraine einsetzt, wird sich dies ausbreiten. Und natürlich wäre der radioaktive Niederschlag dieser kleinen Atomwaffen nicht unbedingt derselbe wie der eines Atomkraftwerks. Da gibt es viele verschiedene Variablen. Nicht alle Nuklearexplosionen sind gleich. Aber Sie können sich gut vorstellen, wie dies Angst verbreiten könnte. Und diese taktischen Atomwaffen sind etwas, über das sich zumindest die Denkfabriken, die sich mit Atomwaffen befassen, besondere Sorgen machen, weil sie sich einsatzfähiger anfühlen. Wenn man eine Atomwaffe einsetzt, um eine Stadt auszulöschen, ist das eine große Sache. Wohingegen es sich nicht so groß anfühlt, eine Atomwaffe einzusetzen, um 100 Panzer oder etwas Ähnliches auszuschalten. Es besteht also die Befürchtung, dass diese Situation leicht zu eskalieren ist. Und diese Experten, ob sie nun recht haben oder nicht, werden dies in den europäischen Hauptstädten mit Sicherheit vorbringen. Sie werden mit Sicherheit sagen, dass wir wirklich eine Antwort darauf brauchen. Und dann noch diese Iskander-Raketen, die ich für besonders furchteinflößend halte, Atomwaffen auf ballistischen Mittelstreckenraketen, Raketen, die sich nicht ausdehnen und irgendwo auf der Erde einschlagen. Interkontinentalraketen fliegen ins All und kommen wieder herunter. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes furchteinflößend, was Waffen angeht. Aber sie haben etwas Zeit, bevor sie das Ziel treffen. Sie fliegen sehr schnell, aber sie fliegen ins All. Dinge wie diese Iskander-Rakete treffen ihr Ziel viel schneller, was bedeutet, dass sie nicht so viel Zeit haben, um eine Entscheidung zu treffen. Soll ich darauf reagieren? Schlage ich zurück? Und ich denke, dass sie deshalb auch besonders beängstigend sind. Russland spricht also über einige der Waffen, über die sich Waffenexperten und all diese Leute am meisten Sorgen machen. Sie sehen also, wie das Ganze abgelaufen ist. Europa hat in den letzten Jahren auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Es hat bereits umfangreiche Reaktionen gegeben. Das treibt den Wandel voran. Sie können sich vorstellen, dass diese Geschichte in den kommenden Wochen und Monaten sehr schnell zu Veränderungen führen könnte. Vielen Dank dafür, Jeremia, und wir werden einen Link zu diesem Artikel hinterlassen. Die Krim-Krise formt Europa neu. Und den Link zu allen anderen Artikeln, die wir in dieser Sendung erwähnt haben, finden Sie in unseren Programm hinweisen. Wenn Sie neu in dieser Sendung oder in diesem Videoformat sind, ist dies unser erster Video-Wochenrückblick von Trumpet World. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich intensiver mit dem Material beschäftigen, über das wir in dieser Sendung gesprochen haben. Wenn wir sagen, die Bibel sagt dies, die Bibel prophezeit das, dann wollen wir nicht, dass Sie uns beim Wort nehmen. Und wir wissen, dass wir in diesem Format, vor allem in dieser Sendung, in der wir alle Höhepunkte der Woche behandeln, nicht die Zeit haben werden, alles gründlich zu beweisen, vor allem, wenn Sie ein neuer Zuschauer sind. Aber wir wollen nicht, dass Sie uns beim Wort nehmen, sondern es selbst beweisen. Wir sprechen über die Zukunft der Menschheit. Wir sprechen über einen Atomkrieg. Gibt es noch Hoffnung für die Menschheit? Ich meine, was wir Ihnen damit sagen wollen, ist, dass all diese verschiedenen Ereignisse, die Sie in dieser Woche gesehen haben, direkt mit Ihrer Bibel zu tun haben. Und dass diese Ereignisse, auch wenn sie mit furchtbaren, schrecklichen Waffen zu tun haben, letztendlich beweisen, dass Gott im Reich der Menschen regiert. Sie beweisen, dass Gott letztlich die Kontrolle über all diese Ereignisse hat und dass sie alle nach einem Plan ablaufen. Und dieser Plan endet nicht mit der Auslöschung der Menschheit. Er endet in dieser Welt. Gott kennenzulernen, die Ursachen all der Probleme zu verstehen, die sie überall um uns herum sehen, und Gott, Gottes Regierung, Gottes Wahrheit, Gottes Gesetz, diese Ursachen zu beheben und das Paradies auf die Erde zu bringen, das ist es, wohin all dies letztlich führt. Und wenn Sie all diese Ereignisse der letzten Woche in diesem Licht sehen und verstehen, dass das alles Teil von Gottes Plan und Gottes Prophezeiung ist, dann gibt es eine Menge Hoffnung. Deshalb möchten wir, dass Sie diese Informationen nehmen, sie studieren und für sich selbst prüfen. Es ist zu wichtig für Sie, als dass Sie sich einfach auf unsere Worte verlassen könnten. All diese verschiedenen Artikel werden wir Ihnen in unseren Programmhinweisen zur Verfügung stellen, damit Sie sie nachlesen können. Und wie ich schon sagte, wenn Sie ganz neu bei uns sind und wissen wollen, wo Sie anfangen sollen, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, das Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung zu lesen. Wir haben es in der Sendung nur kurz erwähnt, aber es ist einfach so grundlegend. Es ist der Hauptschlüssel zu dem, was die Bibel über die Geschehnisse in der heutigen Zeit sagt, zum Verständnis all dieser modernen Ereignisse in der biblischen Prophezeiung. Wenn Sie das also nicht gelesen haben, bitte gehen Sie auf unsere Website dieposaune.de und lesen Sie es online oder noch besser, besorgen Sie sich Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar, damit Sie es neben Ihrer Bibel zur Hand haben und sich damit beschäftigen können, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, weil wir Ihnen diese Sendung in einem ganz neuen Format präsentieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie können uns eine E-Mail an info@dieposaune.de schicken. Vielen Dank an alle, die heute bei uns sind. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Wir werden am Freitag mit einer neuen Sendung zurückkehren. Und bis dahin, beobachten Sie Ihre Welt weiter.